Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek und ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts. Und heute geht es um das Thema Verletzungen. Mit mir in der Leitung, und ihr könnt hören, dass es zusammengeschaltet ist, wir sitzen an verschiedenen Orten in Deutschland, ist einmal Thomas Schmidt, der Prof. Er ist unser Testfahrer, Fotofahrer und Maskottchen für das Magazin seit vielen Jahren und auch ein sturzerprobter Mountainbiker, möchte ich sagen. Hallo Prof.
Hi, grüß euch.
Ebenfalls in der Leitung ist Gustavo Enzler, das ist unser Mountainbike-Grafiker. Er ist zu uns gekommen vor 9 Jahren und war vorher kein Mountainbiker, hat damit angefangen, als er bei uns den Job aufgenommen hat und kann deshalb auch schöne Anfängergeschichten erzählen aus diesem Bereich. Hallo Gustavo.
Hallöchen.
Ja, fangen wir doch einfach mal an mit einer Bestandsaufnahme. Wer in der Runde hat denn schon mal alles die Hände kaputt gehabt? Hand hoch. Haha, kann man nicht sehen. Aber ich glaube, wir hatten alle schon mal was an den Fingern, oder?
Also ich hab's hier aktuell kaputt.
Ja. Kaputt
heißt was? Fingernagel.
Also ich habe aktuell wurde geflickt irgendwie. Ich habe meinen ersten Bruch und meine erste OP nach, 20 Jahren Mountainbiken jüngst gehabt, gebrochenes Handgelenk, kommen wir gleich noch zu. Gustavo, was hast du gemacht?
Ich bin im Sommer, das ist jetzt auch tatsächlich schon wieder 3 Monate her, bin ich gestürzt mit dem E-Mountainbike und vermutlich ist meine Hand irgendwie vor den Kopf und wollte sich abstützen oder den Kopf schützen, bevor er dann mit dem Helm dann Kontakt mit dem Baum bekommen hat. Und vermutlich habe ich sie mir überdehnt, und zwar den Zeigefinger, den Mittelfinger und den Ringfinger der rechten Hand und habe da Kapselabrisse.
Gleich mehrere?
Ja, genau, 3 Stück. Und da hieß es erst, 6 Wochen, dann ist das wieder gut. Also es ist jetzt 3 Monate und ich bin gerade in der Phase, wo ich im Prinzip die Bewegungsfähigkeit, also verheilt ist es, aber die Bewegungsfähigkeit wieder herstellen möchte.
Doch, da geht es mir richtig gut.
Aber nichts. Noch nie gehabt?
Was jetzt? Die Kapsel?
Nee, an den Händen.
Ach so, aber die Hände, natürlich habe ich an den Händen relativ viel gehabt. Also die Hände damit, das ist eigentlich so ein Start in meine Verletzungskarriere Mountainbike-technisch. Da habe ich mir das Kahnbein vor 20 Jahren gebrochen. Damit fing alles an. Aber Hände ist auch so ein Thema. Wie will man sich Hände schützen? Knieschoner gibt es, Helme gibt es, Rückenprotektoren beziehungsweise Rucksäcke mit Protektoren drin. Es gibt so viel. Manche Sachen lässt man auch, ne? Ellbogenschoner nerven immer, aber Hand, so ein Handschuh, klar, der schützt einen vor so ein bisschen aufgerissenen Fingerkuppen, aber Hand lässt sich einfach auch tatsächlich schwer schützen. Ne?
Ja, also es gibt tatsächlich, das weiß ich so aus meiner Tätigkeit als Zubehörtester, gibt es tatsächlich auch für Handschuhe Schutzklassen. Das hat mir die Firma Röckel mal erklärt. Die haben auch, sind eine der wenigen Firmen, die einen Handschuh haben mit einer Körperschutzklasse sowieso. Ich glaube 2 oder was weiß ich, was das ist. Das ist auf jeden Fall ein Downhill-Handschuh, der entsprechende Pads aus Carbon und abriebfesten Kevlar-Materialien hat oder hatte. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den noch gibt. Aber wie du sagst, da kann man eigentlich relativ wenig dagegen tun. Das Schlimme ist ja auch, dass, wie Gustavo, du auch schon schön sagst, die Hand wollte meinen Kopf schützen und man macht das ja nicht aktiv, sondern immer im Reflex. Und der Mensch ist da auch einfach in dem Moment Stammhirn und Rückenmark und reißt die Hände hoch, um das Wichtigste, nämlich den Kopf zu schützen. Und dementsprechend hat man da auch gerne mal irgendwie einen Bruch oder einen Abriss oder eine Schürfwunde oder was auch immer.
Ja, gut investiert, ne? Also nur die Hand ein bisschen, ist ja eigentlich gut investiert, wenn die Hand ein bisschen kaputt ist, aber sich dabei toll abgerollt wurde und der Kopf noch heile ist und alles andere auch intakt ist, dann kann man theoretisch so einen kleinen Daumenbruch, der eingegipst wird und nach 6 Wochen gut ist, in Kauf nehmen.
Das stimmt. Also ich habe zum Beispiel, ich habe das Handgelenk gebrochen, distale Radiusfraktur links, bums, sagt man, linke Hand ist ja zumindest nicht die rechte. Ich bin Rechtshänder, insofern eigentlich ganz okay. Aber schönes Wort, ich habe dabei den triangulären fibrokartilaginären Komplex mir gerissen. Das ist ein kleines dreieckiges Stück Knorpel in der Hand. Das ist sowas wie der Meniskus im Handgelenk. Sowas muss dann mit einer relativ komplexen OP, mit einem Titananker in der Elle dann fixiert und mit einer Schlaufe drum und was weiß ich. Das ist auf jeden Fall eine OP, wo ein paar Schnitte gemacht werden müssen. Und das Ganze braucht ein ganzes Jahr, bis das ausgeheilt ist und wieder voll belastbar ist. Dabei ist es nur ein kleines Stückchen Knorpel. Aber ohne dieses Stückchen richtig positioniert und geflickt zu haben, läuft das Ding einfach nicht rund. Und man denkt sich nur, ich habe irgendwie eine Pfeffermühle im Handgelenk. Das klingt auf jeden Fall nicht gut. Ja, aber wie wir schon festgestellt haben, so richtig schützen kann man sich nicht dagegen. Bei mir hätte in dem Moment einfach Aufmerksamkeit geholfen, weil ich war in einer Millisekunde auf einem ziemlich anspruchsvollen Trail war ich abgelenkt und habe mich um die Geräusche um mich herum mehr geschert als um die Linie, die ich jetzt fahren muss. Und zack, lag ich da und hatte meinen ersten Bruch, wobei ich bislang tatsächlich zwar viel gestürzt bin, aber noch nie einen Bruch hatte. Sei es drum. Ja. Hast du noch andere Sachen gebrochen, Prof? Außer das Kahnbein?
Die Hand ja noch lange nicht fertig. Also Mittelhand habe ich mir auch gebrochen, ein offener Bruch mit schöner Anekdote, dann Skidaumen, wo da so ein Band abreißt, was auch häufiger ist, als man denkt, weil man kann beim Skifahren in der Schlaufe hängen bleiben, aber wenn man beim Sturz mit dem Daumen am Lenker hängen bleibt, mit viel Effekt, kann man sich da auch wunderbar das Seitenband abreißen.
Ja. Dann erzähl doch mal die Geschichte zum Mittelhandbruch.
Mittelhandbruch war insofern lustig, dass, sind die Brüche alle nicht lustig, aber mit einer kaputten Hand irgendwie kann man dann schon noch weiterfahren und irgendwie hat man das Gefühl, also ich habe dann das Gefühl, oh, guckst du lieber nicht. Und wenn ich mir denke, guckst du lieber nicht, dann weiß ich schon, oh, Marco, ach nee, dann ja gut, ich guck. Und dann zieht man den Handschuh so ganz leicht hoch und da sieht man schon Knöchlein rausblitzen aus einer Wunde, die sich auf dem Handrücken befindet. Und da denkt man sich, die Tour werde ich relativ schnell jetzt zu Ende bringen, fährt noch kurz die 500 Höhenmeter runter, die man vor sich hat, um dann ins Landers, ins Krankenhaus zu fahren. Und ins Landers im Krankenhaus, da waren die auch relativ kooperativ und sehr kompetent auf ihre Art und Weise. Sie haben nämlich gesagt, wo kommen Sie her? Deutschland? Ah, super, die sind da sehr gut mit Händen. Fahren Sie schnell hin.
Ah ja, ja. Das ist zum Beispiel auch, das war eine Sache, die ich habe mir im Finale Ligure das Handgelenk gebrochen und das war sehr ratsam. Ich bin nämlich zu meinem Campingplatz Wart gegangen und der hat sofort gesagt, hier in Finale Ligure nicht ins Krankenhaus gehen, fahr direkt nach Pietra Ligure ins Santa Corona oder sonst was hieß das. Das hieß wirklich so. Und das war lange vor Corona. Was heißt lange vor Corona? Das war vorletzten Sommer.
Das gibt's immer noch.
Genau. Ach, das kennst du auch.
Ich war noch gar nicht da, aber natürlich kennt man so die klanghaften Namen der Krankenhäuser um die Bikespots.
Und die haben nämlich auch sofort gesagt, ah ja, deutscher Tourist, Handgelenk gebrochen, alles klar, stellen Sie sich mal da links an in die Reihe. Nee, ganz sowas nicht, aber der Tipp, den man da, glaube ich, schon weitergeben kann, ist, wenn man irgendwie sich verletzt, am besten die Locals, vielleicht sogar die Shuttle Guides oder ähnliche Leute danach fragen, wo man am besten sich behandeln lassen kann. Weil ich weiß ganz genau, höchstwahrscheinlich wäre ich in Finale Ligure ins Krankenhaus gegangen, die hätten sich das angeguckt und gesagt, ja, alles klar, aber damit müssen sie da und dahin gehen. Und da hätte ich wahrscheinlich 5 Stunden verloren und abends meine Pizza nicht mehr bekommen, was schlecht gewesen wäre.
Ja, wobei mittlerweile ja viele Wintersportorte zu Bikesportorten werden und die Wintersportorte, die kennt sich sehr gut mit Verletzungen aus. Es ist schon erstaunlich, wie fit die viele Sachen einfach abregeln durch ihre Skierfahrung, weil ja, da geht nichts drüber. Ne,
die sind auch erfahren. Sind ja vermutlich auch ähnliche Verletzungen dann. Ne?
Ja, eben. Ja, Skidaumen hat man es ja eh gerade davon.
Ja, Knie hatten wir gerade schon das Thema. Knieprotektoren gibt's. Fällt hier irgendwer ohne Protektoren?
Och, klar, Rennrad ab und zu mal.
Ich bin ja eigentlich auch nicht der Bikepark-Fahrer, deshalb fahre ich eigentlich grundsätzlich ohne Protektoren. Das kommt wirklich nur in Einsatz, wenn ich mal im Bikepark sein sollte, was tatsächlich auch schon wieder echt länger her ist. Also selbst im Alpenraum oder so ziehe ich die eigentlich in der Regel nicht an.
Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen eine Sache, der eine fällt dorthin, der andere dahin, ne? Also es gibt eine sehr bekannte deutsche Downhill-Fahrerin, Meisterin, die sagt, ich falle fast nur auf den Oberkörper. Bei mir ist es so, ich falle fast immer in den Beinbereich. Da ist auch jeder Typ anders. Aber Gustavo, erzähl doch mal von deinem allerersten Sturz, bitte. Die Geschichte ist wirklich hörenswert.
Aber jetzt noch mal ganz kurz was anderes zu dem, was du gerade gesagt hast. Jeder fällt ein bisschen anders. Also ich kenne das tatsächlich noch früher vom Skaten. Ich bin früher viel Halfpipe geskatet. Und da hast du das eigentlich relativ schnell gelernt, eigentlich immer auf die Knie zu fallen. Also da, das war so das Erste, was du eigentlich lernen musst, das Fall auf die Knie. Dafür hast du die verdammten Protektoren. Und das ist beim Biken, gestaltet sich tatsächlich das so ein bisschen anders, weil du, wie du auch vorhin schon gesagt hast, so instinktiv einfach immer die Krabbler ausfährst. Ja, immer die Hand vor den Kopf oder zur Seite raus und dann landet die Hand so schräg, schlecht irgendwie, dann kommt das Gewicht vom Körper hinterher, noch das Bike vielleicht, und dann hast du ruckzuck dir einen Mittelhandknochen gebrochen oder was auch immer. Ich habe das tatsächlich, weiß ich, wie das bei euch ist, tatsächlich nur ein einziges Mal geschafft, so kontrolliert zu stürzen, dass ich gesagt habe, nee, die Hände bleiben jetzt schön am Körper, ich mache jetzt eine Judo-Rolle und roll quasi über die Schulter und den Rücken ab.
Das habe ich noch nie geschafft.
Naja. Also mein letzter Schultereinschlag ohne Hände hat mir eine Rotorenmanschette verpasst. Also ich bin nicht ganz der Fan mit Hand weg, weil auch die anderen Teile sind zerbrechlich.
Kann auch in die Hose gehen, ja, vor allem natürlich, das Rückgrat angeht, natürlich, klar. Ja, zu meinem ersten Sturz, ich saß ungefähr 2 Wochen auf dem Mountainbike, hatte bei der Mountainbike angefangen, war total happy und habe gesagt, geil, jetzt werde ich zum Mountainbiker. Und dann war das Mountainbike Festival in Brixen und das hat das ganze Wochenende richtig gut funktioniert. Ich bin da rauf und runter gefahren und immer den Prof hinterher oder den Kollegen halt von der Mountainbike, und das war sehr lustig. Man lernt natürlich dann auch ziemlich viel und ziemlich schnell, und wobei die Jungs dann auch immer relativ schnell weg waren und ich dann irgendwie allein im Wald stand. Aber da hatten wir dann an dem Sonntag, am letzten Tag, eine gemeinsame Ausfahrt geplant, und ich bin ein Lightwheel 601 gefahren, war stolz wie Bolle, weil ich wusste, das ist irgendwas ganz Tolles und ganz Besonderes. das muss man unbedingt mal gefahren sein, weil das irgendwie total special ist. Und auf jeden Fall, wir hatten so eine total, also völlig einfache, überschaubare Abfahrt irgendwie schon auf Halbhöhe im Wald. Und das Ding hatte damals noch so eine Vario-Stütze mit so einem Hebel unter dem Sattel. Und da dachte ich, okay, jetzt geht's ja bergab. Und man hat mir gesagt, wenn es bergab geht, dann muss dieser Sattel runter. Und ich war aber schon relativ schnell und habe das Ding dann ausgelöst. Und das war eigentlich dann auch schon alles, was ich weiß. Ich bin dann auch... Irgendwie musste ich dann irgendwie mein Rad verdreht haben, das Vorderrad irgendwie, keine Ahnung, und ich bin im hohen Bogen vom Bike gesegelt und hatte eine schwere Gehirnerschütterung, war ohnmächtig.
Das war der Sturz, wo ich dabei war, genau, richtig.
Ja, unser Chefredakteur damals, der Jens Vögele, dachte, okay, der Grafiker, der Neue, den er vor 2 Wochen eingestellt hat, der hat schon das Zeitliche gesegnet.
Ich weiß noch genau, wie das von hinten aussah, weil ich bin hinter dir gefahren, weil wir waren ja eine größere Gruppe, und ich weiß noch ganz genau, es war leicht Abschuss, also wir sind leicht off-camber gefahren, also leicht am Hang, und es war sehr trocken und staubig, und ich habe original wirklich nur eine Staubwolke gesehen und ein Rad, was senkrecht daraus hervorsprang. Und dann habe ich erstmal nichts mehr gesehen, und irgendwann sah ich dann, dass du einfach weg vom Fenster warst. Du warst wirklich einfach, du warst bewusstlos, ne?
Ja, genau.
Bestimmt 15, 20 Sekunden war das.
Ja, sowas hat man mir gesagt.
Ich glaub, ja, und du wolltest dann auf jeden Fall aufstehen. Nein, ich muss weiterfahren, ich muss weiter. Was man halt so sagt, wenn man irgendwie gerade eine Gehirnerschütterung hatte oder kurz weg war. Aber das war auf jeden Fall nicht schön. Ich meinte eigentlich den anderen Sturz, aber das ist auch ein guter Tipp, bei einer Abfahrt nicht die Variostütze ausfahren, zumindest nicht, wenn es steil ist.
Ja, weil damals musst du halt noch den Finger vom Lenker nehmen, die Hand vom Lenker nehmen, ne, für diese Dinger. Mittlerweile läuft es ja alles mit Remote und so.
Aber wie bist du, hast du das absichtlich gemacht oder ist das irgendwie rausgeflutscht, das Ding?
Nee, ich habe das absichtlich gemacht. Ich wollte den Sattel darunter machen. Ich dachte, das ist gar kein Problem. Es ist ja irgendwie flach hier oder ich meine so leicht abfallend und
Ja.
ist ja easy. Und ich habe das einfach falsch eingeschätzt, wie
Ach
man das
so,
macht so
okay.
als Anfänger. Da schätzt man ja irgendwie alles falsch ein. Also
Ja.
entweder du sitzt da und scheißt dich ein und denkst, so, das ist alles viel zu gefährlich, ich werde sterben. Oder du denkst halt, ja, das geht doch alles wunderbar. Und so ist das bei mir gewesen, weil ich ja andauernd nur irgendwelchen Mega-Cracks wie euch hinterhergefahren bin. Und deswegen dachte ich, ja, wenn die das können, dann kann ich das gleich fünfmal. Ja,
Krass, oder?
Pustekuchen.
Einhändig mit dem Fahrrad fahren. Das ist schon eine Liga.
Ja, und es ist auch eine schnelle Passage, wo es, ich weiß noch genau, es ist relativ flott und es war irgendwie loser Untergrund und auf einmal sah man nur noch eine Wolke.
Ich bin
Ja, das muss man im Sprung machen. Einhändig ist wie mit den Tear-Offs, wie wenn man die Abreißvisiere an den Goggles hat. Das macht man ja auch im Sprung als Downhill-Fahrer. So muss das nächste Mal im Sprung einfach machen. Da kann man dann nicht stürzen.
super Thema, Sprung. Was ich mich frage, also Gustavo, du und ich, wir sind ja beides jetzt nicht die großen Airtime-Experten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich kann Drops, ich kann auch relativ tiefe Drops, aber so richtig in die Luft nach oben, das passiert selten bei mir. Prof, du kannst das ja? Wie oft stürzt man, bevor man einen Sprung oder wie steht man den sofort oder wie oft legt man dabei das
Ja,
Rad in der Luft
also
zur Seite?
du willst schon den Sprung vollenden. Das ist natürlich das Ziel und zwar beim ersten Mal. Aber wichtig zu wissen ist, man stürzt nicht in der Luft. Die Landung ist das Problem.
Klar,
Also tatsächlich, in der Luft hat sich noch keiner großartig wehgetan. Auch da die Remote-Sattelstützen, ein wunderbares Thema. In der Luft aus Versehen an so eine Axis zum Beispiel gekommen, die toll schnell auslöst und dann landet man mit hoher Sattelstütze. Ganz hässlich. Aber tatsächlich bei Sprüngen ist die hohe Gefährlichkeit gar nicht so gegeben, weil du lang genug die Katastrophe kommen siehst. Du springst ab und merkst, ach du Scheiße. Und durch dieses lange, ach du Scheiße Denken kriegt der Körper schon noch ein Notfallprogramm hin. Entweder lässt man das Rad weg oder man hält sich gottesfest, bleibt ja mit den Füßen drauf, egal wie man landet. Hauptsache nicht irgendwie ein Körperteil so halb unten. Und dann kriegt man ganz gutes Crash-Management hin. Hässlicher sind alles Sachen, die relativ schnell plötzlich passieren, wo man gar nicht die Chance hat zu denken, ach du Scheiße, sondern bei ach du liegt man schon. Da ist natürlich dann weniger Management am Start. An sich bei Stürzen ein hässliches Sprunggelenkfraktur gab es schon mit viel zu weit springen. Wenn man viel zu weit springt, kriegt man nicht mehr viel hin, weil man landet Gottes im Flachen und entweder bleibt man auf dem Rad und steht irgendwie, schlägt durch und hofft, dass es gut geht. Da gibt es den Red Boy, bei dem hat es auch nicht geklappt, weil er so zu weit
Richtig.
gesprungen ist, da sind die Sprunggelenke kaputt gegangen. Bei mir ähnlich. Dann gibt es auch bei diesen Darkfest-Sachen, wenn da die Jungs über die 20, 30 Meter Sprünge zu weit fliegen, das ist oft hässlich. Zu kurz kriegt man irgendwie noch hin, aber zu weit ist hässlich. Allerdings zu weit springen ist auch wiederum schwieriger als zu kurz springen. Zu kurz springen kann man schneller lernen.
Ja, also schon mal Sprunggelenksmanschetten probiert dafür oder gibt es sowas? Ja, ich meine schon, ne? Das
Ja,
gibt es
haben die
von
ganzen
Otema so aus Carbon und sowas.
das gibt's auch die ganze 661 und alle anderen Protektorenhersteller haben irgendwie solche quasi Socken. Die haben natürlich vorne nichts, die haben ihren Winkel, haben die Ferse frei und sind dann oftmals komplett zum Schnüren. Sieht irgendwie so ein bisschen aus, bei Pferden gibt sowas, glaube ich, manchmal auch zur Stabilität. Haben die ganzen Dirtspringer und
Ah ja.
Slopestyler fahren das auch, ganz viele BMX-Pros, die mit den Dingern immer unterwegs sind. Aber mehr oder weniger auch wegen Abspringen und schief landen. Also geht es gar nicht direkt um eine Fraktur, sondern einfach um den klassischen Bänderriss, der einfach mal passiert, wenn du das Rad dann doch gehen lässt und dann drückst du dich nach vorne ab, wenn du viel zu kurz springst und dann fliegst du über den Lenker und schaffst es gerade noch so als Person, den Landehügel zu erreichen, dein Fahrrad nicht. Und dabei kann es schon mal sein, dass du quer auftrittst und dir dann halt die Bänder reißt. Das weiß man mittlerweile, dass die ganz gut heilen und man nicht irgendwie da operieren muss oder einen Gips hat. Aber es will man trotzdem vermeiden und deswegen zieht man solche Stützen an, die auch kaum stören im Sprunggelenk.
Nochmal für die Zuhörer, die jetzt vielleicht mit der Terminologie nicht ganz so vertraut sind, wenn der Prof hier von das Rad gehen lassen oder das Rad weglassen spricht, das wird wahrscheinlich den meisten Mountainbike-Lesern irgendwie erstmal das Blut in den Adern gefrieren lassen, weil es bedeutet natürlich, dass man sich in der Luft vom Rad trennt, das Rad zur Seite sozusagen wegwirft.
Unter sich nach hinten, also ein Bocksprung.
Ah, ja. Oder so, ja, ja. Also bei so Dirtjumpern sieht man es ja auch einfach oft, dass sie es so in der Luft irgendwie zur Seite oder nach unten oder wohin auch immer.
Ja, meistens schon gerade. Du willst schon ja den Impuls zur Landung geben. Also seitlich lässt es nicht weg. Du hüpfst nach oben oder so über den Lenker raus. Also tatsächlich, als hättest du auch den Remote-Sattel-Knopf gedrückt aus Versehen.
Deshalb sind wahrscheinlich an Downhill-Bikes auch keine Remote-Sattelstützen dran. Ne? Die lassen auch alles weg, was irgendwie Unwägbarkeiten hervorruft.
Im Prinzip, ja.
Ja.
Aber da kenne ich auch noch Leute, die da mit der Baggy-Shorts im Sprint eingehakt sind, in solchen Hebeln. Also in einem Sattelstützen-Remote-Hebel mit einer Baggy-Short einhaken im Sprint beim Cross-Country und dann über den Lenker gehen und sich Schlüsselbein brechen, hat ein Redakteur des Münchner Fahrradmagazins und ein ehemaliger Mitarbeiter von auch den Stuttgartern hier von unserem Hause geschafft.
Das ist große Kunst, würde ich sagen.
Herzlichen Glückwunsch.
Aber das geht schneller, als man denkt. Also mit der Baggy-Short an einem Lenkerelement hängen bleiben, ist mir auch schon passiert. Und die habe ich dann direkt ausgemustert, weil sie war auch zu weit und deshalb, das war irgendwie nicht notwendig und ist dann aber auch danach nicht mehr wieder vorgekommen. Ich habe jetzt den Lenker auch weiter oben.
Zurück zur Radlerhose, geil.
Genau, so ungefähr, ja. Ja, aber Gustavo, nochmal zurück zu deinem Sturz. Du warst weg vom Fenster. Du hattest natürlich, ne, um jetzt auch den Zuhörern noch so ein bisschen Nutzwertiges rüberzubringen, du hattest einen Helm auf. Der Helm war wahrscheinlich hinüber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube,
Das war innen gebrochen, genau.
Also genau.
Dieser Foam, der war dann hinüber, ja.
Genau. Und immer wieder eine schöne Möglichkeit, den Zuhörern auch zu sagen, das sind zwar nur 250 Gramm Styropor, aber die können dann wirklich das Leben retten. Ich selbst war schon neben deinem noch bei einer anderen Testfahrt. Da haben wir mal einen Fully-Test gemacht hier in der Umgebung. Da ist auch ein Testfahrer von uns in der Ecke Bad Wildbad. So in der Luft bei einem kleinen Sprung hat sich das Rad quergelegt, dass er seitlich mit dem Kopf auf einen Stein geknallt ist. Der war dann auch bewusstlos. Der Helm war auch hinüber, aber er hat es überlebt. Und das, ich hatte mal mit dem TÜV, habe ich schon öfter gesprochen, was so Impacts bei Helmen angeht. Man kann so grob die Faustregel sagen, wenn der Helm tatsächlich kaputt geht und derjenige bewusstlos ist, dann wäre das ohne Helm definitiv, wahrscheinlich wäre derjenige einfach liegen geblieben.
Ja, und da auch nochmal ganz wichtig, das habe ich jetzt erst neulich wieder gemerkt, ich meine, wir haben ja schon vermutlich alle so einige Helme zerlegt, oft sieht man das nicht. Also wenn ihr einen Sturz habt und ihr stürzt auf den Kopf oder auf den Helm natürlich,
stimmt,
dann einfach, der mag vielleicht ganz aussehen, der hat oben vielleicht nur so ein paar Dellen, ihr guckt rein, ja, der Schaum, das sieht doch gut aus, zieht das Ding mal ein bisschen auseinander und dann wird da plötzlich der Riss sichtbar.
Absolut, also, richtig.
Ja, das denkt man dann oft so, der tut ja noch, ist er nicht kaputt, ist er aber dann doch.
Also das ist genau richtig, mein Bruder ist es auch passiert, der hatte einen Sturz, der Sturz erschien ihm gar nicht so schlimm und hat dann irgendwie seinen Helm mal sauber gemacht oder eine Brille reingelegt und die gesucht und dann dabei bemerkt, okay, der Helm hat echt einen richtigen Riss. Und da kann man dann auch nur sagen, Leute, wenn ihr einen Helm habt mit einem Riss, schaut rein. Die meisten Hersteller, was viele Leute nicht wissen, bieten auch einen Crash Replacement an. Das heißt, man geht mit dem Hersteller, mit dem kaputten Helm zum Händler oder man schickt ihn mit der Kaufquittung, wenn man die noch hat. Im Idealfall schickt man die an den Hersteller. Sehr viele Hersteller bieten dann einen deutlich vergünstigten Helm im Tausch an, weil die das für die interne Entwicklung verwenden. Die benutzen also diese Helme, schauen die sich in den Labors an, machen Auswertungen und ist natürlich auch Kundenbindung nebenbei. Aber das machen tatsächlich viele Hersteller. Also wenn ihr einen Helm mit einem Riss oder irgendeiner Form von Impact, auch außen kann es sein, wenn die Polycarbonatscheibe Schicht außen eine Macke weg hat, diesen Helm nicht mehr benutzen, tauscht den aus. Der Helm ist dann halt nicht mehr sicher.
Ja, zu lang würde ich die auch nicht fahren, die Helme. Es gibt auch Leute, die noch mit 25 Jahre alten Dingern rumfahren und sagen, was soll denn da kaputt dran gehen?
Genau, also das ist das andere Thema. Die Hersteller sagen 5 bis 7 Jahre so grob, je nachdem, wie man sie handhabt, wenn man jetzt die ganze Zeit im Alpenraum im Hochsommer unterwegs ist und der Helm immer hinten auf der Hutablage schön bei 40 Grad in der Sonne brät, dann ist der auch nach 2 Jahren unter Umständen schon spröde. Es liegt daran, dass die Weichmacher aus dem Kunststoff, letztlich ist es eine Form von, also es ist EPS, expandiertes Polystyrol, das kann man jetzt mal so im Volksmund zusammenfassen als Styropor, das gast aus, das heißt, die Weichmacher gehen raus, dann wird das Zeug spröde und verliert seine Dämpfungseigenschaften mit der Zeit. Deshalb sollte man mit Helm A pfleglich umgehen, sie direkter Sonneneinstrahlung so ein bisschen nicht aussetzen. Das heißt jetzt nicht, dass man im Hochsommer mit dem Helmüberzug durch die Gegend fahren soll, unter dem man sich dann totschwitzt, aber den Helm ein bisschen pfleglich behandeln und nach einigen Jahren dann hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Gefühl, dann auch irgendwann mal austauschen.
Ja, ich sehe schon, jetzt hier als Sturzprophylaxe haben sie nachher alle nur enge Tight-Shorts an und Helmüberzüge drauf.
Genau. Ja, ich habe tatsächlich auch bei einem der ersten, ich glaube, das war auch das Testival damals in Latsch noch, da habe ich tatsächlich auch mit einer Tights, war ich unterwegs, weil ich keine andere hatte und habe dann die Knieprotektoren drüber gezogen. Das fällt definitiv in die Kategorie Style-Sünden, die man so nicht nachmachen sollte.
Ja. Aber wenn wir über die Helme jetzt auch reden, ich bin ja froh, dass der Mountainbikesport seit über 20 Jahren mit Helm existiert. Und das ist nicht mehr wegdenkbar. Leider ist jetzt, und deswegen erzähle ich es auch, hier dieses E-Mountainbike-Thema ja auch ein präsentes. Gibt es ja auch das dementsprechende Magazin und wird ja auch bei der Mountainbike mit behandelt. Aber E-MTB-Fahrer sehe ich erstaunlich viele ohne Helm. Also da fehlt noch ein bisschen die Erkenntnis. Es mag sein, dass es eben halt eine andere Sparte ist, wo die Leute herkommen, nicht Mountainbiker, die jetzt auch ein E-Bike haben, sondern Nicht-Biker, die jetzt über das E-Mountainbike auch ein Geländefahrrad haben. Aber wenn da ein paar zuhören, hey Leute, ein E-Bike ist nicht sicherer.
Ja, ja, auf keinen Fall. Also vor allen Dingen diskutiert die Industrie ja auch über eine neue Norm für E-Bikes. Also eine neue Helmnorm für E-Bikes, weil die durchschnittliche Geschwindigkeit höher, dementsprechend auch die Beschleunigungswerte bei einem Sturz höher sein können. Aber das ist noch in der Mache oder seit Jahren in der Diskussion. Die aktuelle Lage weiß ich da auch nicht, wie es da aussieht im Moment.
Sitzen sollte auch.
Also, das Problem ist ja auch bei, Entschuldigung?
Ja? Ja, sitzen sollte er auch. Also ein Helm, der gut sitzt, das ist der Punkt. Ein Helm anhaben und der soll einfach gut sitzen, gut passen. Und dann ist schon mal viel gewonnen, egal welche Norm da drauf ist oder welche Farbe der hat.
Ja. Und vor allen Dingen ist es beim Helm ja auch wirklich so, das ist ein No-Brainer. Haha. Warum? Also ein Helm kann eigentlich nur schützen. Es gibt nämlich andere Schutzfunktionen oder Schutzkleidung, die so ein bisschen zweifelhaft ist. Das ist zum Beispiel ja bei der Neckbrace so, also einem Nackenschutz. Prof, du wirst es kennen, früher Downhill gefahren. Du wirst vielleicht die Diskussion auch kennen. Es ist so ein bisschen zweifelhaft, ob so etwas immer schützt. Also ich habe tatsächlich aus Sturzforscherecke die Meinung gehört, dass, also für den Hörer, es ist letztlich eine Form von Kunststoffring, von breitem Plastikring, den man sich um den Hals und auf die Schultern legt, der eine Form von Bewegungseinschränkung für den dazu getragenen Downhill-Helm, also ein Full-Face-Helm, ein Vollvisier-Helm bietet. Das heißt, derjenige, der sowas in Kombination trägt, kann nach vorne und nach hinten und seitlich den Kopf nur eingeschränkt bewegen.
Ja, das klingt jetzt sehr, sehr hässlich, aber so arg spürt man es nicht. Es geht schon um die Grenzbereiche, das muss man
Genau,
ganz
ja.
klar sagen. Man kann ganz normal Fahrrad fahren und da wird man wenig Beeinschränkungen und Beengungen merken. Aber die Grenzbereiche, die Überstreckung des Kopfes, des Nackens, die soll da verhindert werden.
Genau, und da ist nämlich zum Beispiel die Frage, die sich, Sturzszenarios sind ja Vielgestalt und letztlich kann man nicht alle Sturzszenarios der Welt abbilden. Deshalb gibt es ja auch Normen, die genau sowas eingrenzen. Da ist halt immer die Frage, eine solche Versteifung, kann im Sturzfall auch schlecht und negativ sein, einfach weil sie die entsprechende Bewegung, nicht ermöglicht.
Genau,
Ganz
abstoppt.
genau,
Ja.
ganz banales Beispiel. Hätte sich der Kopf dementsprechend dem Sturz ausweichen können, wäre vielleicht nur eine Zerrung gewesen. In dem Fall, wo das diese Ausweichmöglichkeit nicht vorhanden ist, gibt es zum Beispiel einen Wirbelbruch. Und da ist halt angeblich oder die theoretische Form der Berechnung ist in genauso vielen Fällen, in denen es hilft, kann so etwas auch schlecht sein. Aber das ist eine akademische Diskussion, die können wir
Ja.
nicht.
Ja, naja,
Aber
das
was man
ist.
definitiv sagen kann, ist ein normaler Enduro, also ein Halbschalen oder ein leicht vergrößerter Halbschalenhelm, damit kann man nichts verkehrt machen. Man kann nur verkehrt machen, wenn man ihn zu Hause lässt. So. Ja. Augenschutz? Hat jemand schon mal eine Augenverletzung gehabt? Ich glaube,
Zum Glück
du, Prof,
nicht.
du bist mal irgendwann in die Redaktion gekommen und hattest ein ganz rot unterlaufendes Auge. Das sah ziemlich spooky aus, ehrlich gesagt.
Ich hab schon Späne aus dem Auge mir entfernen lassen müssen, aber die waren dann eher vom Quatsch machen in der Werkstatt als wie vom tatsächlichen Mountainbiken. Und Augenschutz musste ich mich auch dran gewöhnen, mit Brille zu fahren. Und das probiere ich auch Leuten mitzugeben, sich daran zu gewöhnen. Es gibt tipptopp klare Gläser, mit denen man sich so langsam rantasten kann, weil wenn man ein Nicht-Brillenfahrer ist und direkt eine getönte Brille anhat, dann denkt man sich, oh, ich sehe doch nichts. Mit klaren Brillen anfangen, dann kann man immer noch irgendwie eine Farbe reinnehmen, wenn man unbedingt braucht. Aber oh, ja, ich habe es mir angewöhnt, bewusst, extra und Auge tatsächlich noch wenig, zwischen den Augen dann halt, also genau oberhalb von der Nase, zwischen den Augenbrauen. Da habe ich jetzt eine Harry Potter Narbe.
Okay. Also ich habe tatsächlich, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich drüber nachdenke, ich habe tatsächlich auch mal einen Impact auf einer Brille gehabt. Da bin ich hier in Stuttgart den Klabuster-Trail gefahren und ganz unten am Ende gibt es eine Passage, da macht der Trail eine Kurve und in dem Bereich liegen lauter Wurzeln. Also ein echter Wurzelteppich mit Kurve, immer super Kombination. Hat mich sowas von, also so wie du vorhin gesagt hast, als ich ach du Scheiße dachte, habe ich beim ach lag ich schon und hatte tatsächlich mit der Brille Bodenkontakt und konnte hinterher auch, es war leicht unterlaufen mein Auge und ich konnte auch sehen, hier wäre es eingeschlagen, es wäre halt genau ins Auge gegangen. Also volles Brett, wo ich auch, ich konnte hinter die Brille zwar wegwerfen, aber meine Augen waren noch heile. Zumindest der Bereich, der für Sehen zuständig ist. Außenrum hatte ich so ein ganz lustiges Panda-Auge dann. Das war so ein bisschen dunkler als der Rest, aber das hat definitiv auch geholfen. Ja. Was man auch gerne mal sieht, sind natürlich Leute, die ohne Brille fahren und dann im Sommer sich während der Fahrt die Insekten rauskratzen und dann
Ja.
leicht die Spur verlieren, ne?
Klassiker oder Dreck oder Staub, was drin haben. Ich bin Allergiker, habe so ein bisschen Pollenallergie. Auch da ist das natürlich Gold wert, so eine Brille.
Ja. Hat schon mal jemand von dem Vorteil einer Goggle profitiert?
Eine Goggle macht schneller.
Goggle macht schneller.
Ja, wenn man eine Goggle anhat, fühlt man sich sicherer. Das kann auch schlecht sein. Also ein zu gutes Sicherheitsgefühl ist nicht immer von Vorteil. Und komischerweise ist dieser Gesichtsabschluss vermittelt mir, zumindest als jemand, der auch schon viel mit dem Vollvisier-Helm gefahren ist und Downhill gefahren ist, vermittelt er irgendwie mehr Schutz. Das ist eine subjektive Empfindung. Aber die kenne ich von verschiedenen anderen Leuten auch, die auch sagen, ja, stimmt, wenn ich die Goggle anhabe, fühle ich mich irgendwie geiler, schneller und wilder. Und Manche Leute nutzen das tatsächlich. Die ziehen die Goggle auf im Rennen und wissen, ey, jetzt bin ich noch einen Ticken schneller. Ach. Aber man darf sich da nicht trügen lassen. Da fällt mir sogar gerade noch was ein, was ich ganz eben zum Thema Knieschoner mit und ohne auch noch hatte. Eine interessante Anekdote des Herrn Harald Philips, auch schon mal hier im Podcast gehabt. Der fährt ungern mit Schonern. Warum fährt der ungern mit Schonern? Weil er, genau wie mit der Goggle, sich zu sicher fühlt. Der sagt, wenn ich die Schoner anhabe, dann gebe ich einen Ticken zu viel Gas und fahre einen Hauch übers Limit, weil ich bin ja geschützt. Und andersrum, ohne Schoner passe ich einfach einen Ticken mehr auf, weil ich weiß, ich bin nicht am Knie geschützt, passe lieber einen Ticken mehr auf. Ich selber würde den Leuten trotzdem sagen, dann fahrt halt einen dünnen Schoner, der eher wirklich so ein Pedalier-All-Mountain-Schoner, wo ihr vielleicht denkt, der schützt euch nicht, aber am Ende tut das doch und macht ein warmes Knie. sich zu sicher sein ist nicht gut. Man sollte keine Angst haben, Angst ist falsch, aber so eine absolute Sicherheit und so eine Hundertprozentigkeit, die ist nicht Sturzprophylaxe, sondern eher im Gegenteil.
Also absolut. Was an. Da ist absolut was dran. Also nach meinem ersten Sturz, von dem ich dann vorhin erzählt habe, wollte ich dann, ich glaube, 3 Monate später, das war schon im Anfang Winter, so Anfang Dezember oder so, kam ich auf die fixe Idee, mit zu einem Enduro-Test zu fahren. Ich weiß nicht, warum mich die Kollegen damals, Scholz, Sebal und Pauls, glaube ich, waren es, mich da überhaupt mitgenommen haben. Aber sie meinten halt hier Fullface-Helm, Gockel und was weiß ich was und Protektoren, das wird schon, das schaffst du. Wir waren in Todtnau und haben Enduros getestet und prompt bin ich natürlich wieder aufgemault und habe mir den Mittelhandknochen gebrochen. Einfach auch, weil ich dachte, hey, jetzt bin ich ja geschützt. Das war ich ja da in Brixen gar nicht. Aber jetzt habe ich ja quasi den Rundumschutz und ich habe mich auch tatsächlich mit diesem Helm so eingepackt gefühlt, mit diesem Fullface-Helm, dass ich gedacht habe, okay, ich kann ja im Prinzip jetzt den Hang einfach runterkullern und komme unten heil an und fahre dann, steige ins Auto und fahre nach Hause. Aber so war das halt nicht. Ja, weil die Hände sind halt dann doch einfach noch ungeschützt und ja. Da ist dann gerade weitergegangen.
Aber man braucht so ein Steady State. Wenn man wie auf rohen Eiern unterwegs ist, funktioniert es auch nicht. Das ist so ein Ding nach Verletzung. Also jetzt haben wir schon oft gesagt, was ist mit Verletzungsprophylaxe, was ist mit Verletzen? Was ist mit Stürzen während dem Ding? Aber was ist denn danach? Gut, danach wird man vielleicht operiert oder da steht was still. Und dann will ich wieder aufs Rad. Und wenn man dann wieder anfängt, den richtigen Zeitpunkt zu treffen, das ist nicht so einfach, weil man sollte, klar, man ist heiß, man will früh los, aber man sollte schon wiederhergestellt sein und nicht wie auf rohen Eiern dann nämlich den Berg runterfahren. Weil dann, zack, liegt man direkt wieder mit einer frisch ausgeheilten Verletzung, weil man nämlich nicht sich zu sicher war, sondern zu viel Angst hatte, dass ich jetzt wieder auf mein Knie falle. Hilfe, Hilfe. Und dann zieht einem die erste Wurzel auf jeden Fall das Rad weg. Man zieht dann natürlich noch das Knie weg und knallt dann aber so doof mit der Schulter hin, dass man dann plötzlich da wieder 2 Wochen Zwangspause hat.
Ja, also ich hoffe, dass hier noch niemand von dem Nutzen eines Rückenprotektors ihn wirklich gebraucht hat. Also bei mir war es tatsächlich das einzige Ausrüstungsteil, was ich bei meinem größten Sturz bislang noch nicht gebraucht habe. Prof, bist du schon mal richtig auf den Rücken gestürzt? Bestimmt.
Ja, aber schön flach, sodass man kurz dann halt mal einen halben Frontflip nur macht. Und wenn man dann auf den Rücken landet, dann entweicht 110% der Luft aus der Lunge und man denkt, Hilfe, die kriege ich nie wieder rein, aber bislang noch nie, dass ich dachte, oh, das war aber jetzt ganz schön gefährlich auf dem Rücken. Okay. Man gegen Baum auch, wenn man irgendwie dann doch durch die Gegend wirft und dann so ein bisschen hinten gegen Baum, aber da habe ich wohl ein gutes Sturzmanagement, dass es ganz gut funktioniert mit Rücken. Ich habe mir auch ähnlich, wie ich mir die Brille angewöhnt, mit Rucksack zu fahren. Das ist natürlich auch wieder so ein zwiespältiges Ding. Es gibt auch Leute, die sagen, je nachdem, wie du den Rucksack packst und was für die komische Tools du da reinmachst, kann das auch gefährlich sein. Aber generell, das weißt ja du vor allem am besten, Jimmy, wie das mit der Sicherheit der Rucksäcke ist, gibt es schon eine Sicherheit mit Rucksäcken?
Oh, absolut. Also es ist so, dass die aktuellen Modelle, die jetzt auch in unseren Tests immer wieder auftauchen, nach strengen Normen getestet werden. Und zwar werden die immer im Aufbau zertifiziert. Das heißt also, der gesamte Rucksack muss zertifiziert sein. Dann gibt es noch eine Zertifizierung für die einzelnen Protektorelemente, die da drin sind. Aber es ist natürlich so, dass man jetzt ich sag mal, eine Thermoskanne aus Metall, die sollte man jetzt nicht in den Rucksack packen, wenn man auf einem technischen Trail unterwegs ist und voraussichtlich vielleicht ein Sturzrisiko besteht. Das kann man gerne machen, wenn man irgendwie auf den Weihnachtsmarkt geht, um sich einen Glühwein abzufüllen. Aber während des Radfahrens, auch gerade im technischen, ich bin da auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich dann sehe, ich habe hier meine Espresso Bialetti dabei und mache oben auf dem Berg irgendwie, mache ich mir einen Kaffee. Das ist eine schöne Sache, aber unterm Strich muss man sich auch denken, wenn man wirklich mal über den Lenker geht und dann auf dem Rücken landet, dann ist das, als ob man sich einen Stein in den Rucksack gepackt hat, weil das Ding wird definitiv nicht nachgeben. Und dann ist es auch problematisch, wenn du einen Protektor von mir aus einem EVA-Schaum hast oder einen aus einem hier EPS, was wir vorhin schon hatten, ein Styroporprotektor, gibt es ja auch einige, die das haben, der wird in dem Moment mit einer zusätzlichen Gefahr konfrontiert und dementsprechend auch nicht vernünftig schützen können. Am besten ist es eigentlich, man tut so die schweren Gegenstände irgendwie nach unten stopft ansonsten seine Regenjacke und was weiß ich was rein, aber halt möglichst weiche Gegenstände. Und eine Standpumpe hat man jetzt auch nicht dabei, insofern gibt es da auch keine Gefahr.
Aber da gibt es ein richtig fieses Bild im Internet, über das ich mal gestolpert bin, von der Röntgenaufnahme, da hat einer seine Dämpferpumpe zwischen den Rippen.
Ah, oh, okay.
Naja, klar.
Was mir tatsächlich schon passiert ist, Tool seitlich in der Hüfttasche des Rucksacks, weil ich was verstellen musste, neues Rad und so weiter, bin seitlich weggerutscht und mit der Hüftkante genau auf dieses Tool gestürzt. Wenn das nicht dort gewesen wäre, wäre da weicher Waldboden gewesen, aber so habe ich mir dann da irgendwie die Imbusschlüssel im Verbund in die Seite gerammt. Das war echt kein Spaß, ist jetzt nichts passiert, Schlimmes, aber hätte man auch angenehmer lösen können, diesen Sturz. Ja. Ja. Was ganz Banales, Schuhe. Also ich habe, irgendwann mal waren wir auch, das war auch in Latsch, da war ich mit dem André Schmidt, unserem Redaktionsleiter, und einem anderen Kollegen damals zum Bike-Test. Und der André ist in einer Passage ziemlich schnell gefahren, rechts lag ein dicker Brocken und er ist wirklich frontal mit dem Fuß dagegen. Der Schuh war komplett eingedellt. Also wenn er den, der hatte schon eine sehr starke Kappe vorne, wenn er den nicht angehabt hätte, da wäre der C auf jeden Fall auf dem Trail geblieben. Das konnte man auf jeden Fall erkennen. Also auch entsprechend festes Schuhwerk bei Trails, die verblockt und so weiter sind, kann auf jeden Fall die empfindlichen Zehen schützen. Und das sind, man merkt es ja, wenn man morgens aufsteht, im verpennten Kopf irgendwie die Tür zum Klo aufmacht, bevor man oder reingeht, bevor die Tür auf ist und sich die Zehen stößt. Das sind Schmerzen, die möchte man nicht unbedingt haben.
Ja, aber auch von unten, was die Sohle angeht. Also ein Baumstamm, der verschiedene abgebrochene Astzweige hat, der neben dem Weg liegt, in dem man reinspringt, weil man stürzt. Das ist wie wenn man in einen Nagel tritt. Und der kann auch Schuhsohlen durchbohren. Ich habe da bisher Glück gehabt, kenne aber auch Leute, bei denen das der Fall gewesen ist, wenn man dann doch die abgeskateten Skate-Sneaker anzieht, die so weich sind, dass man echt jeden Pin spürt. Ja,
ja. Ja, Pins auch ein schönes Thema, ne? Daneben treten.
Ja, das muss nicht nur daneben treten sein, aber ich habe das auch sogar hier mir eben gedacht, jetzt lasst ihr doch mal hören, wie eure Schienbeine so aussehen.
Also ich kann zumindest von diesem einen Sturz, bei dem ich mir das wollte ich eigentlich so ein bisschen auch nochmal zusammenfassend sagen, dieser Sturz, bei dem ich mir das Handgelenk gebrochen habe, danach brauchte ich einen neuen Helm, ich brauchte neue Knieprotektoren. Mein Rucksack hat zum Glück nichts abgekriegt, aber das heißt, also ich hatte Knieprotektoren an, die waren hinterher, das Polster hatte einen Riss. Das passiert äußerst selten. Das ist wirklich nur, wenn man sich richtig doof hinpackt. Und der Helm hatte auch Bodenkontakt. Die Helmschale war auch eingedrückt. Das heißt, also diese beiden Dinge habe ich definitiv gebraucht, habe mir trotzdem was gebrochen. Resümee, hätte ich das alles nicht angehabt, wäre ich... Ich war auch allein unterwegs, auch noch super. Immer eine gute Sache, wenn man irgendwie technische Trails fährt und alleine unterwegs ist, nach Möglichkeit vermeiden. Aber hätte ich das nicht angehabt, dann wäre ich wahrscheinlich einfach mal liegen geblieben. Und wie es dazu gekommen ist, muss ich auch noch ganz schön nette Anekdote. Das war ein Finale Ligure. Eine Enduro World Series-Strecke bin ich nachgefahren. Und ich wusste auch schon, das ist irgendwie anspruchsvoll. Da muss ich irgendwie voll konzentriert sein. Es hatte nur 40 Grad und ich bin habe alles hochgetreten, war also dementsprechend auch schon ausgelaugt und bin dann in diese Passage gefahren und habe auch gemerkt, das ist irgendwie hier auf dem Grat, das ist alles irgendwie anspruchsvoll, Aufmerksamkeit hier, du musst aufpassen. Und dann hörte ich beim Zufahren auf eine Passage so eine Grille, also gar keine Grille, sondern eine Zikade, die machen ja so krr, 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 machen immer so ein Geräusch. Und als ich darauf zufuhr und merkte, jetzt musste ich hier gucken, hörte die auf einmal auf. Und die hörte einfach auf zu machen und ich dachte, die hört auf. Und das hat mich so hingelegt. Einfach diese Millisekunde Aufmerksamkeit, die ich da nicht dem Rad gewidmet und dem Trail gewidmet habe, kann man wirklich sagen, der Trail ist irgendwie so eine extrem eifersüchtige Freundin. Sobald man nicht 100% Aufmerksamkeit gibt, kriegt man sofort eine gewischt.
So sehen wir es. Aber das mit dem Weiterfahren, das ist ja tatsächlich auch so eine Sache, wo man eigentlich schon immer ein bisschen aufpassen muss. Also jetzt, ich hatte es neulich auch erst mal geschrieben bei uns im Magazin. Also gerade wenn du ohnmächtig bist, solltest du das nach Möglichkeit eigentlich nicht mehr tun. Also die Gefahr, dass da jetzt einfach irgendwie du auch nicht mehr so bei Sinn bist oder die Wahrnehmung getrübt ist oder du einfach auch vielleicht eine Verletzung im Gehirn hast, die du noch gar nicht kennst, die ist einfach da und das sollte man sich dann nicht noch weiterhin auf anspruchsvollen Trails bewegen. Ich hatte das vor ein paar Jahren mal, da bin ich auch irgendwie von über den Lenker gegangen und wollte mich abrollen. Das habe ich dann aber nicht geschafft, weil ich zu spitz aufgeschlagen bin und habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Und das wusste ich aber da noch gar nicht. Die Schulter hat halt wehgetan, ja, und bin dann einfach noch weiter abgefahren und bin dann tatsächlich noch so ein bisschen über semi-anspruchsvolle Trails gefahren, die aber schon ordentlich durchgerüttelt haben. Bin dann im Anschluss, am nächsten Tag bin ich dann zum Arzt gegangen, zum Orthopäden, der das dann auch geröntgt hat und so und sich das angeschaut hat und gesagt hat, und so sind sie noch Fahrrad gefahren. Und ich gesagt, ja, dann müssen sie aber aufpassen, weil Dislokation, also das wäre der Fall gewesen. Ne? Also klar, ja. Das Schlüsselbein war quasi jetzt tatsächlich noch quasi in der Position, aber das kann dann, wenn du dann weiterfährst und dich das durchschüttelt ordentlich, kann sich das dann auch verrutschen und unter Umständen sogar zu einem offenen Bruch führen.
Ja, selten, dass man es besser macht. Also wenn man vielleicht eine ausgekultete kugelige Schulter hat und noch 1000 Höhenmeter fährt und die wieder drin ist, wäre vielleicht gut. Aber generell macht man es nicht besser, so richtig.
Ja, das Problem ist nur, wie erkennt man, dass man einen Bruch hat? Ne? Ich meine, erstmal fühlt es sich ja an, also die ersten 2 Minuten oder 10 Minuten fühlt es sich ja an wie, oh scheiße, ich habe mich hingelegt, aber irgendwie ist es nicht so schlimm. Und wenn dann so das Adrenalin des Körpers weggeht so langsam, dann merkt man ja, wo es überall wehtut. Wir alle kennen es, am nächsten Morgen weiß man, wo es wirklich überall wehtut. Wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, dann merkt man auch noch irgendwie Prellungen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber ist natürlich immer so eine Sache, wenn man jetzt gerade frisch gestürzt ist, woher weiß man denn, was wirklich kaputt ist? Da sollte man vielleicht mal so ein Röntgen-to-go entwickeln.
Ja, die App habe ich mir jetzt runtergeladen.
Ah ja, cool. Und funktioniert, oder?
Wunderbar, ganz toll. Also ich bin die ganze Zeit am Röntgen, renn durch die Straße, röntge alle Menschen, die da rumrennen.
Ja.
Nee, also was jetzt bloß, wo du sagst, dass Röntgen und wie merkt man denn, dass man Knochenbruch hat, da Knochenbrüche merkt man schon, wenn man aufsteht und ein bisschen geht, merkt man schon so, irgendwie stimmt mein Gang nicht. Hm. Oder wenn man doch den Lenker packt, irgendwie stimmt das nicht, dass ich keine Kraft ausüben kann. Ja. Da merkt man schon irgendwie so Knochenbrüche und auch wenn man dann mal an einem Finger hin und her wackelt, merkt man, dass da auch so eine Art Zwischengelenk ist oder der Knochen ein bisschen instabil ist. Da sind die Bänder ein anderes Ding, wenn du Bandabrisse hast, sei es Kreuzband hinten, vorne, Seitenbänder an den Knien oder an den Schultern auch. Da ist wirklich die Frage, habe ich da jetzt was ab oder nicht? Ist das was Langwierigeres? Und da ist dann dieses Röntgen-to-go auch gar nicht so witzig, weil da muss man dann wieder einen Kernspin machen und es dauert länger. Oh. Das sind so die hässlicheren Dinge, die, wo ich auch sagen muss, ich mehr mit zu schaffen hatte wie Knochenbrüche. Das Knochenbrüch-Ding, das ist immer so, hey, wie viele Knochen hast du gebrochen? Und klar, ich komme auf mehr als 10, aber nicht auf mehr als 100. Und die anderen, diese Bänder und Sehnengeschichten, da habe ich mehr zu mit zu kämpfen als mit den anderen Dingen. Auch was die nachher, das Aufbauen und muskulär und so weiter, ist schon eine zähere Geschichte.
Stimmt eigentlich, ja. Also als ich diesen Sturz hatte, wusste ich auch ganz genau, okay, tut irgendwie überall weh, aber die Hand, die hat gerade ein Problem. So, das ist jetzt nicht nur ein Sturz, sondern da ist irgendwie, wenn man sich jetzt den Menschen so als so eine animierte Matrix vorgestellt hätte, dann wäre es überall so ein bisschen rosa gewesen, aber am Handgelenk halt dunkelrot. So.
Genau.
Das merkt man.
Man will es aber nicht wahrhaben. Das ist auch noch so ein Phänomen. Du weißt, hier stimmt was nicht, aber du willst es nicht wahrhaben. Das
genau.
Alles ist cool. Die Hand ist so ein bisschen anders.
Ja, und die anderen fahren gerade schon weiter und ich war der Letzte und ich musste jetzt irgendwie schnell aufholen und die wollten auch dann unten, wollten wir uns trennen oder wie auch immer und keine Ahnung und dann schnell wieder aufs Rad. Also das einfach tatsächlich nicht machen, sondern erstmal durchatmen und die Lage checken und gucken, was an den Gliedmaßen noch tut und was nicht und wie man jetzt seinen Fahrstil vielleicht anpassen sollte, wenn man es überhaupt nochmal aufs Fahrrad schafft.
Den anderen Kollegen, die vorfahren, schnell hinterher von dir, Gustavo, bringt mich auf eine wunderschöne Geschichte. Und zwar eine Geschichte, wo man eigentlich kaum glauben kann, dass sie gut ausgegangen ist, weil wir müssen ja auch noch was Schönes erzählen. Und jetzt musst du bitte deine Geschichte erzählen von dem Sturz, der tatsächlich irgendwie, wir wollen es nicht vorweggreifen, aber eigentlich ganz gut gegangen ist für das, was passiert ist. Erinnerst du dich noch?
Als ich dir und dem Seeball hinterhergefahren bin, auch
in Richtig, Dresden. Genau. Oh Gott, genau.
Naja, wir sind irgendwie da so aus einem Wald heraus, aus einer steilen Abfahrt aufs freie Feld auf die Alm gekommen und ich sehe die Kollegen vor mir links abbiegen und ich fahre über die Wiese und denke so, ah, das ist jetzt super zum Ausrollen und genial und dann sehe ich da plötzlich vorne unter mir die Straße auftauchen.
Man muss dazu sagen, es war glaube ich sogar tatsächlich hier in Brixen die 357 Kombination. Wir sind unten, aber haben wir eine andere Abzweig genommen und sind dann nachdem wir gesagt haben, fahr einfach hinter uns her, Gustavo, sind wir auf eine andere Ausfahrt haben wir genommen und sind aus einem sehr relativ technischen Trail, der so ein bisschen auch zugewachsen war, sind wir auf eine große Ausführung gekommen mit einer großen, weiten Weide und links ging der Trail weiter am Wegesrand entlang.
Und du hast dann gedacht, bin einfach gerade ausgefahren. Ja, da kann man jetzt ausrollen und da kann man so ein bisschen schön über die Wiese schießen.
Genau.
Ja, wahrscheinlich würden sie dich heute einfach vom Rad knallen. Nee, aber ich dachte, da kann man schön ausrollen und und dann tauchte da plötzlich die Straße auf und ich stand quasi vor der Entscheidung innerhalb von Sekundenbruchteilen fällen musste. Steigst du jetzt in die Eisen, springst du vom Rad oder versuchst du jetzt da runter zu springen?
Moment, man muss dazu sagen, die Straße tauchte auf, aber sie war einfach 3 Meter unter dir.
Ja,
du bist ja gefühlt einfach über eine Wiese gefahren und plötzlich war der Boden weg und die Straße war ungefähr 2,5 bis 3 Meter unter dir.
Ja, ich glaube 2,5 bis 2,5 sowas. Aber es war schon relativ hoch. Nee, so hoch nicht. Aber es war jedenfalls zu den Skills, die ich damals und aber auch ehrlich gesagt auch heute habe, eigentlich unfahrbar für mich.
Der Podcast hier heißt Alles ist fahrbar.
Ja, ich weiß, aber für mich war das noch nicht fahrbar. Vielleicht ist es irgendwann mal, oder wenn ich mich darauf vorbereitet hätte. Jedenfalls, ich bin da einfach runtergefallen wie so ein nasser Sack. Ne? Und das Rad, das war übrigens auch wieder ein Lightwheel.
Ja.
Von unserer Lightwheel-Testflotte damals.
GID, ne?
Leitwill, genau.
Ist einfach senkrecht in den Asphalt eingeschlagen.
Asphalt gestürzt und dieses Rad war noch zwischen meinen Beinen und so bin ich da einfach liegen geblieben. Und ich dachte so für einen kurzen Moment, als ich dann da unten lag, aua, das tut jetzt schon ganz schön weh, aber der Klassiker wäre jetzt, wenn ich jetzt hier versuche aufzustehen und es kommt der 40-Tonner um die Ecke. und rollt einfach über mich drüber. Was zum Glück nicht passiert ist, sondern der Seeball und der Jimmy, die schon der Herr Zimek standen, oben quasi an der Wiese, oder sind nur um die Ecke gekommen. Und der Seeball meinte nur so: Gusti, was machst du? Und ich hatte dieses verdammt größte Hämatom, das ich jemals in meinem Leben hatte. Das war wirklich der komplette Innenschenkel auf beiden Seiten. Ja. Ich habe mir zwei riesige Tuben Heparin an der Apotheke in Brixen geholt und habe die da drauf in den nächsten Tagen verteilt, um das so ein bisschen einzudämmen. Bin aber tatsächlich auch schon am nächsten Tag wieder Fahrrad gefahren. Das war das Gute dran, dass wirklich echt nichts kaputt war, sondern einfach nur ein Monster-Hämatom. Ich habe mich dann, wenn ich ein Superheld gewesen wäre, hätte ich, was habe ich gesagt, Hämatoman wäre ich dann gewesen.
Genau, wir haben dich Hämatoman getauft.
Ja, genau. Also eine extrem dumme Aktion, aber ja, es ist zum Glück gut gegangen.
Ja. Schutzengel ist gut, wenn man den mitnimmt. Wenn man weiß, wie schnell sein Schutzengel ist und da nicht overpaced, dann ist er enorm.
Genau. Ja, wir haben alles durch, ne? Kopfschutz.
Ja, wir haben alles.
Ellbogen.
Tatsächlich habe ich genau das. Ich habe mir eine Liste gemacht und ihr seid witzig, wir haben alles durch. Wenn ich habe noch von gar keinen richtigen Verletzungen geplaudert.
Ja, dann schieß mal los.
Und das ist aber, nein. Das ist so ein Ding, was ich jedem mitgibt. Das ist ein Fass ohne Boden, wenn ich anfange. Aber ich erzähle gerne davon. Es ist irgendwie immer mal wieder eine lustige Geschichte dabei. Wer mich trifft, kann gerne mal fragen, ey, hier war doch so ein geiler Podcast mit dir, mit Autis. Erzähl mal, zeig doch mal ein paar Narben her. Ah ja, stimmt, die Harry Potter-Narbe auf der Stirn, sieht man ja, was steckt denn dahinter?
Aber was steckt denn da noch drin?
Was steckt denn da noch drin?
Steckt, genau. Dahinter? Steckt da irgendwas hinter dieser Narbe?
Oh Mann.
Ja, du hattest vorhin gesagt, Ellenbogen mag man nicht gerne. Die hatten wir noch gar nicht.
Ellenbogen, also schonermäßig ist Ellenbogen halt nicht so einfach. Knie sitzt oft gut, rutscht nicht runter und stört wenig. Und Ellenbogen rutschen oft runter, sitzen oft schlecht, schade, stören oft so ein bisschen. Deswegen fahren viele ohne Ellenbogen. Aber ich bin auch oft ohne Ellenbogenschoner unterwegs und musste auch schon, weiß nicht, 3-4 Mal meine Platzwunden mir nähen lassen. Meine Schleimbeutel rechts wie links sind schon längst nicht mehr die Originale. Die wachsen ja nach. Die nimmt man da auch mit raus, damit sie sich nicht entzünden. Und dann wachsen man Kopf danach. Ja, ja,
okay.
Ja.
Und das verstehe ich auch nicht.
Da muss man jetzt nicht denken, oh toll, ich werde nie wieder eine Schleimbeutelentzündung haben. Doch, die kommen wieder, die kleinen Spaßklöten. Ja.
Also, nee, also bei mir ist genau anders. Bei mir sitzen, rutschen Knieprotektoren gerne mal, aber Ellenbogenprotektoren trage ich irgendwie nicht, weil ich da, aber man darf es ja nicht laut sagen. Man darf ja nicht laut sagen, ich falle nicht auf die Ellenbogen, weil nächste Tour, zack, bumm, bricht man sich wahrscheinlich den Ellenbogen. Ja, da bin ich ein bisschen abergläubisch geworden.
Ja, meine Ellenbogen waren alle die Rückwärtssachen. Also Manual, ja, ein bisschen zu weit. Ah, Testbike, Bremse ziehen. Ach, Bremse hat Luft, wunderbar. Ich kann den Hebel an den Lenker ziehen. Und dann krachst du halt mit, ach gut, dass ich das auch an der steilsten Stelle von diesem Terminik gemacht habe, mit irgendwie 40 Sachen nach hinten über. Und dann, batz, dann, da leidet der Ellenbogen bei. Nach hinten beim Manual oder so ein Quatsch. Ja, ja.
Ja, aber dann erzähl mal deinen schlimmsten Sturz. Schlimmste? Wir hatten ja gerade einen, der ist gut gegangen. Der war jetzt auch nicht zum Nachmachen, aber der ist gut gegangen. Aber wo würdest du sagen, so okay, also klar, man will keinen Sturz nochmal erleben, aber den hätte ich mir echt sparen können oder sollen?
Vom Sturz her, muss ich sagen, waren da nie so Sachen dabei, dass ich gesagt habe, das hätte ich nicht probieren sollen. So einen Quatsch mache ich nie wieder. Ich denke mir zwar oft, so einen Quatsch sollte ich eigentlich nicht machen, aber ich denke mir nicht, das mache ich nie wieder, weil das sich alles in Anführungsstrichen gelohnt hat und die meisten Verletzungen, die ich hasse, sind nur, weil die Verletzungen so langwierig waren. Aber gar nicht unbedingt der Sturz. So eine Sprunggelenksfraktur mit Weber C, kompliziert, Syndesmoseband XY, 3 OPs. Das passiert beim irgendwie war da ein Ast in meinen Speichen und ich bin ganz dumm hingefallen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, dass es den Sturz gibt, den ich nie wieder haben wollen würde. Es gibt nur Verletzungen, die ich nie wieder haben würde. Ja. Ja. Tatsächlich erzähle ich das auch oft Leuten, die bei diesem Thema Verletzung, dass die Konzentration einfach so ein wichtiger Punkt ist. Wir hatten es eben auch schon mal davon. Und wenn ich mal einen so ein Roadgap irgendwo springe oder doch irgendwo was runterspringe, wo gar kein Sprung ist und keine Landung und man muss das irgendwie treffen und da hinten noch rum, da gibt es immer so eine Art Plan B in der Körperhinterhalt. Und selten sind diese Dinge dann halt sehr, sehr nachtragend, was die Stürze oder Verletzung dann angeht. Ja, deswegen lieber immer konzentriert diesen Steady State haben und nicht zu sicher sein.
Das ist ein schönes Thema, den Plan B. Wie könnte sowas aussehen?
Ja, Zuversicht vor allem, das ist nicht schlecht. Also genau das hatte ich ja eben auch schon mal so ein bisschen angerissen, wenn ich aus einer Verletzung komme und irgendwelche speziellen Körperteile schützen will, dann stürze ich scheiße. Und wenn ich irgendwie vielleicht eine teure Brille anhabe und die schützen will, ist auch nichts. Wenn ich vielleicht im Rucksack hinten Sunkist habe und auch nicht da drauf fallen will, dann ist das auch nichts. Man muss so ein bisschen zuversichtlich sein und sagen, ey, egal was, wenn ich stürze, kriege ich schon geil hin. Alles ist dafür gemacht, intakt und ready to crash im Endeffekt. Das heißt nicht, dass ich stürzen will oder das herausfordere, aber es macht diesen Plan B besser.
Ja. Ich würde dich ja gerne noch ausquetschen über die ganze Liste, die du da aufgeschrieben hast. Wie viele Punkte hat die denn? Komm, sag mal.
Ja. Oh, also ich habe diese Harry Potter Narbe, die ist wunderbar, weil die ein ganz dubioser Arzt in Poschiavo genäht hat, wo man eigentlich dachte, dass man den hoffentlich nicht als Krankenpfleger hat. Aber nein, noch besser, das war der Oberarzt. Scheiße. Und das hat aber so gut hinbekommen, dass er am nächsten Tag wieder Fahrradfahren war. Eine Platzwunde in den Pyrenäen war auch toll, weil die wurde genäht von einer Frau, wo man sich nicht ganz sicher ist, wo die Nähen gelernt hat. Aber auf jeden Fall waren das Fäden, die bei der Fadenentnahme in Deutschland wussten die gar nicht, dass jemals solche dicken Fäden produziert wurden.
Das war Stopfgarn der Großmutter wahrscheinlich.
Das war mehr als Stopfgarn, das war Wolle. Also das Ding war zu, aber nicht wegen der Naht, sondern weil einfach so viel Nahtmaterial da drin war. Aber es hat sich auch gut ergeben. Sonst gibt es auch einige andere Platzwunden, die speziell waren und gute Geschichten ergeben haben und man Sehnen gesehen hat und seine Handanatomie anschauen konnte. Ja,
sonst hast du auch schon mal was selbst sozusagen bandagiert und einfach abheilen lassen?
Ach so, Rambo-mäßig.
Ja, so. Nö, genau. Da bin ich schon konsequent. Da wird mir auch immer nachgesagt, du bist immer so streng, dann gehst du so zum Arzt und machst alles, was der sagt. Da sagt der 3 Wochen nicht Fahrrad fahren, oder fährst du wirklich 3 Wochen nicht Fahrrad? Ja, das ist richtig, aber ich quetsche den auch aus. Und wenn der sagt 3 Wochen, dann bin ich am sofort nächsten Tag, mache ich dann alles. Also dem Arzt, der mir Regeln gibt, muss schon klar sein, ich halte mich genau da dran, aber kein Stück mehr. Und sobald er sagt, jetzt go, gehe ich richtig. Und das hat sich aber bewährt. Deswegen mache ich gar nicht so ganz so viel Sachen dann doch selber. Ich habe zwar auch immer so einen Wundkleber mit, den gibt's mittlerweile. Es gibt so ein bisschen aus der Surf-Ecke, die Surfer, die kleben sich immer die Wunden, weil die wollen am nächsten Tag wieder die Welle reiten. Und die haben alle Billo-Sekundenkleber aus irgendeinem französischen Supermarkt dabei und kleben sich tatsächlich ihre Platzwunden zu. und sowas gibt's aber im Notfallbereich auch. Das ist kein Sprühpflaster, sondern es gibt tatsächlich Wundkleber, Sekundenkleber, der nicht ganz so giftig ist, den du eigentlich auch statt einer Naht nehmen könntest. Ist aber nicht so gängig, wissen auch wenige. Habe ich aber auch oft dabei, aber noch nie angewandt.
Ja, super. Ja, man könnte den Podcast ja hier auch irgendwie von Hartmann Verbandsmaterialien sponsern lassen oder sowas. Das wäre ja auch ganz, ganz charmant. Schauen wir einfach
mal. Wo du eben Gummi gesagt hast, ich bin auch immer noch so ein großer Tip-Top-Fan. Ich flicke auch oftmals noch Mäntel, die irgendwelche Risse haben. Und da nähe ich dann und denke manchmal, oh gut, ist das halt nur der Reifen und nicht gerade meine Haut.
Genau.
Yes. Also wir haben ja zu der Prof-Verletzungsgeschichte mal ein Special im Heft gehabt. Für alle Leser, die es interessiert und die gerade zuhören, in der Ausgabe 318, die kann man sich sicher noch nachbestellen bei uns im Motorpresse-Shop. Da kann man das nachlesen, da haben wir anderthalb Seiten mal drüber gemacht, über den Prof und seine vielfältigen Verletzungsgeschichten.
Müssen wir nochmal ein Update machen. Also ich hab das Ding auch vorliegen und habe da jetzt mit meinem Kuli so ein paar Sachen noch eingemalt. Da noch was hingemalt. Oh Mann, ey. Eigentlich müsste es da wie so ein Centerfold geben, dass man nicht ausklappen kann.
Schlage ich gleich fürs nächste Heft vor. Ja. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Geschichten. Gustavo, hör sofort auf zu tippen. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt in unserem launigen Podcast-Gespräch. Wir hoffen, ihr konntet ein paar hilfreiche Tipps mitnehmen, die euch auf euren Trails und auf den Touren zu mehr Sicherheit und weniger Stürzen verhelfen und dementsprechend auch natürlich zu mehr Spaß an der Freud und dem tollsten Hobby der Welt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns hier auf der Seite direkt oder folgt uns auf Instagram, Facebook und anderen Kanälen, abonniert unser Heft, dann bekommt ihr es ohne Corona-Risiko nach Hause geliefert in den Briefkasten oder, wenn ihr euch traut, geht zum Bahnhof, kauft es dort im Kiosk. Auf jeden Fall bleibt bei uns, bleibt uns treu. Wir bedanken uns bei unseren beiden Gästen. Vielen Dank, Prof.
Ja, gerne.
Vielen Dank, Gustavo. Und verbleiben. Falls ihr Anregungen oder Kommentare zu dieser Folge habt, schreibt sie uns gerne auf podcast@mountainbike-magazin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und wir verbleiben bis dann mit dem
Jawohl.
Schlusswort. Jawohl. Alles ist fahrbar, vor allen Dingen, wenn man die Konzentration dabei behält.
Gute Fahrt.
Tschüss.
Gut. Ciao.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.